Wir sprechen heute über Rituale und haben ein paar Gäste hier sitzen, unter anderem die Ethnologin Frau Cordula Weißköppel, die als Vertretungsprofessorin am Seminar für Ethnologie der Martin-Luther-Universität hier in Halle lehrt. Und Frau Weißköppel forscht zu den Themen Transkulturalität und leistet Beiträge zur Migrationsforschung. Hallo, Frau Weißköppel.
Ja, guten Morgen.
Wenn ich Leuten berichte, dass ich Ethnologie studiere, wird oft gesagt, ah, das ist doch das, wo man sich mit Bräuche, Sitten und Ritualen beschäftigt. Und ich muss aber gestehen, dass in meinem bisherigen Ethnologiestudium Rituale nie eine große Rolle gespielt haben, beziehungsweise die Beschäftigung mit Ritualen immer als das, was man früher in der Ethnologie gemacht hat, angesehen worden ist. Wie sehen Sie das? Wie beschäftigen Sie sich mit Ritualen?
Ich würde schon sagen, dass es ein zentraler Lehrgegenstand in der Ethnologie tatsächlich ist. Ist ja schon mehrfach gefallen, dass rituelles Handeln ein zentraler Baustein ist von menschlichem Handeln generell und im Speziellen eben durch Rituale sozusagen Markierungen gesetzt werden, Abgrenzungen zum alltäglichen Handeln, zu den Routinen, die mehr oder weniger selbstverständlich verlaufen.
Und welche Rolle würden Sie dann Rituale in diesem gesellschaftlichen Kontext zuschreiben?
Ja, ich vertrete auch die Position, dass sie nach wie vor eine zentrale Rolle haben. Deswegen gehört es eben auch zu den zentralen Wissensbeständen von Kulturwissenschaftlerinnen, sich damit zu beschäftigen, also welche Handlungstypen da sozusagen vorherrschen und wie man das eben dann auch in theoretischen Modellen erklären kann. Also ein ganz prominentes Modell ist ja das der Übergangsrituale, das eben durch Rituale Übergangssituationen sozusagen gerahmt werden, potenziell ja Unsicherheiten, Schwellenzustände, wir sprechen auch von Liminalität, wo potenziell auch unausgegorenes, kreatives, innovatives stattfindet. Interessanterweise dann eben durch eine spezifische Ordnung, spezifische Handlungsabläufe gerahmt. Und in der Hinsicht haben Rituale auch in der modernen Gesellschaft eine ganz wichtige Bedeutung. Und was wir eben auch gehört haben, auch wenn sie sozusagen im öffentlichen Diskurs oder sagen wir eher im säkularisierten Diskurs sehr kritisch betrachtet werden, spielen sie in bestimmten Subsystemen der Gesellschaft nach wie vor eine zentrale Rolle. Also in allen Religionen und letztlich auch in allen, ne, bei den Freimaurern, also wo es um spirituelle, transzendente Fragen geht des Menschseins, haben wir eben auch diese zentrale Bedeutung von Ritualen im Sinne einer Performance dessen, was gedacht und geredet wird, das auf eine Weise auch nochmal praktisch, symbolisch umzusetzen und das heißt auch zu zeigen.
Also, dass sich durch die performative Handlung des Rituals letztendlich abstrakte Konstruktionen letztendlich auch festigen und in Gesellschaft und durch Handlungen mit implementiert werden können, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das würde ich so sagen wollen. Und da setzt eben häufig die Kritik an, dass das in Ritualen sowas sehr Statisches kriegt. Ja? Aber es gibt ja auch viele jüngere Theorien, die sagen, genau da muss man genau hingucken, also dass es immer sowohl dieses Element der Wiederholung gibt und insofern der Festigung, aber dass es auch genauso immer etwas sehr Prozesshaftes, Dynamisches in Ritualen gibt, zum Beispiel dadurch, dass alle Sinne einbezogen werden. Potenziell auch Bedeutungszusammenhänge für das einzelne Subjekt im Ritual dadurch neu erfahrbar werden.
Rituale werden ja, wie Sie eben gesagt haben, immer als sehr starre Konstruktion ins Auge gefasst und oft mit einem sehr starren Konstrukt von Kultur in Verbindung gebracht. Ich habe es schon erwähnt, dass Sie sich auch mit Themen der Transkulturalität befassen, wo ja starre Konzepte von Kultur gar nicht mehr anzutreffen sind, wo man sich in einem Raum zwischen Kulturen bewegt. Welche Rolle spielen Rituale in so einem Kulturraum, in so einer Definition von Kultur?
Ja, Sie haben es schon angedeutet, dass eben in diesem Wort Trans steckt Transformation, Übergangsräume. Insofern finden wir das häufig, gerade bei den Menschen, die eben nicht sich in festen Strukturen und Ordnungen befinden. Deswegen auch meine Verbindung, transkulturelle Affinität mit Migrationsforschung und insbesondere habe ich eben auch gearbeitet zu Religionsnetzwerken in der Mischung von Migrantinnen und hier Sesshaften. Und da spielt Transkulturalität zum Beispiel eine zentrale Rolle, dass hiesige Religionsgemeinschaften Räume öffnen für andere Religionsgemeinschaften, die dann dort ihre Rituale feiern können, weil sie aufgrund ihrer Mobilität, Flucht etc. Eben über diese institutionellen Rahmen wie Räume, bestimmte Zeiten und so weiter nicht mehr verfügen, aber dann zum Beispiel am Beispiel der koptisch-orthodoxen Christen, zu denen ich gearbeitet habe, dass die dann sehr eng mit katholischen Kirchen zusammenarbeiten und kooperativ in katholischen Kirchen oder Sakristeien ihre Rituale feiern dürfen. Da sieht man, dass diese Transzone nicht unbedingt inhaltlich gleich bedeutet, dass die Leute sozusagen ihre Glaubensrichtung ändern, sondern dass es auf einer ganz praktischen, ja auch materiellen Ebene eben plötzlich zu Austausch, zu Kooperation kommt. Und so muss man dieses Trans und Transkulturelle auch immer wieder sehr stark kontextbezogen betrachten.
Bedeutet das dann auch für die Rituale, die dann in diesen Räumen gelebt werden, dass sie sich eventuell wandeln, dass die in neue Kontexte übertragen werden und übersetzt werden?
Ja, also eine Sache, die dadurch passiert, ist tatsächlich so eine Öffnung für Fremde, Gäste, Neugierige, also zum Beispiel wie Ethnologen wie mir. Das habe ich immer wieder erlebt, dass da, obwohl ich eben nicht Mitglied einer bestimmten Religion bin, insbesondere in diesen Einwanderungskontaktzonen eine große Offenheit besteht, auch das eigene zu zeigen. Und das gilt tendenziell für religiöse Rituale bei den großen Festtagen per Prinzip. Das erlebt man in islamischen Gesellschaften genauso wie in christlich dominierten Gesellschaften, dass zu den großen Festtagen zum Beispiel explizit die Angehörigen der jeweils anderen Religion eingeladen werden. Und da sind auch solche Momente immer sozusagen der Öffnung und des Austausches, der meiner Meinung nach total wichtig ist, eben im Sinne der Transformation, des Perspektivwechsels überhaupt zu verstehen, wie denken die anderen und warum denken sie so oder warum glauben sie anders.
Ja, wir haben es schon gehört zum Thema der Freimaurerei, dass bloße Beschreibung von Ritualen nicht dieses Gefühl erlebbar machen, was sich dann letztendlich in einem solchen Ritual zeigt und worum es letztendlich ja auch geht, um die Bedeutung, die dahinter steckt. Was sind denn neue ethnologische Zugänge zu diesem Feld?
Also was stark durch die Ethnologie befördert worden ist, ist der sogenannte akteurzentrierte Ansatz. Die verschiedenen Wahrnehmungen, Positionen innerhalb einer Ritualperformance zu dokumentieren. Ne? Es ist anders, als Priester vorne zu stehen und ein Ritual anzuleiten. Oder es eben als Diakon, als Assistent sozusagen mitzuhelfen oder in der Gemeinde zu sitzen und das Ritual zu vollziehen. Und dabei kann es auch große Unterschiede machen, ob ich da als Kind sitze und einfach mitmache an der Hand des Vaters oder der Mutter. Das ist zum Beispiel bei den Kopten eben immer ganz rührend, dass die kleinsten Kinder schon mit in die Zeremonien, ins Abendmahl und so weiter mitgenommen werden. Oder ob ich das eben aus Sicht des Familienvaters oder der Mutter erlebe und überhaupt diese polyphone oder differente Wahrnehmung innerhalb einer rituellen Praxis deutlich zu machen, ist eine große Errungenschaft der Ethnologie, weil dadurch auch deutlich wird, dass es eben hochdynamische Gebilde sind und dass es dabei zum Beispiel häufig auch deutlich wird, dass manche Leute einfach nur mitmachen und jetzt die genauen Inhalte oder Geschichten und Symbole, die damit verbunden sind, nicht immer unbedingt kennen.
Also sind Rituale am Ende doch gar nicht so starr, wie man am Ende denkt, sondern durch die unterschiedlichen Teilnehmenden und die Bedeutung, die die Teilnehmenden mitnehmen, ergibt sich von vornherein eine Dynamik, eine Prozesshaftigkeit.
Ich würde das stark so unterstreichen. All meine Forschung eben auch insbesondere über teilnehmende Beobachtung bestätigen das. Also ich habe sowohl in sufischen, also im mystischen Islam geforscht, jetzt eben stark im orthodoxen Christentum, aber auch meine eigene Erfahrung als Protestantin bestätigen das eigentlich. Also wenn Sie in einem protestantischen Gottesdienst waren, gehört es eigentlich mit dazu, hinterher bei einem Kaffee oder Tee sich über die Predigt irgendwie auszutauschen. Ja, und da geht was weiter. Und das passiert natürlich auch bei so hoch, ja, sagen wir mal, sinnästhetischen Ritualen, also wo der ganze Körper involviert ist. Also das habe ich dann eben bei den Sufis erlebt, ne? wenn man diesen Zikr mitmacht, also das sind so kontrollierte Formen der Trance, in Bewegung zu geraten und dadurch das Göttliche zu erspüren, das ist da so eine starke Metapher. Natürlich tauscht man sich hinterher darüber aus und gibt es dann wieder andere sozusagen Räume, die auch an das zentrale Ritual angegliedert sind. Und dadurch passieren dann auch diese Prozesse, die eben auch beschrieben worden sind, die Arbeit an einem selbst und was hat das für mich zu bedeuten und dann im Austausch mit anderen wieder darum zu sein.
Rituale werden ja auch häufig, und wir haben es heute Morgen auch schon gemacht, mit Traditionen verbunden und auch und vor allem mit Religion. Und die Beispiele, die du gerade genannt hast, kommen auch alle aus der Religion. Wo macht sich aber eventuell auch eine Säkularisierung von Ritualen deutlich, wo an denen sich zeigen lässt, dass Rituale gar nicht so sehr nur mit Religion, sondern mit gesellschaftlichem Leben per se zu tun haben?
Alle Formen der Popkultur sind da anzuführen. Eigentlich im Kulturbetrieb haben wir diverse Formen der Ritualisierung, mehr oder weniger ausgeprägt. Also jedes große Konzert oder, ja, wir reden dann eben auch von Performance, ist durch spezifische Handlungssettings gerahmt, was auch immer ganz wichtig ist, die Arbeitsteilung der Akteure. Ja, es gibt immer Leute, die es vorbereiten, die es managen. Dann natürlich die Protagonisten, die auf der Bühne stehen, aber immer auch sozusagen die Dynamik mit dem Publikum, also mit dem Zuhörenden und den Mitmachenden, die dann auch dieses Gesamtereignis erzeugt. Wir reden dann eben von Eventkulturen, aber die Grundstruktur, die da zu analysieren ist, ist absolut analog zu Ritualen.
Ja, ich finde es sehr evident, was Sie sagen. Ich finde, man kann das prototypisch an so einem Punk-Konzert ja vielleicht auch irgendwie zeigen. Ne? Weil also, es wird eine Musik auf eine ganz bestimmte Art und Weise dargeboten und die auch immer ähnlich ist eigentlich. Und dann bewegen sich die Leute dazu auch in einer ganz bestimmten Weise, also wo auch eine Wiederholung stattfindet, wo es sehr auffallen würde, wenn sich da auf einmal jemand ganz anderes zu dieser Musik bewegen würde. Ne? Ich hatte eine Frage, die mich noch sehr interessiert, weil Sie betont haben, dass Rituale sozusagen dazu dienen können, eine Offenheit herzustellen, etwas von sich zu zeigen. Wenn man da sozusagen die Beispiele vielleicht nochmal durchgeht, also da scheint es mir ja Abstufungen oder Unterschiede zu geben. Also man kann sozusagen, es mag ganz offene Rituale geben oder Rituale, die das überhaupt ermöglichen, dass sich Fremde begegnen können. Dann gibt es zum Beispiel die Freimaurerlogen, da hatten wir gesagt, es gibt so eine relative Geschlossenheit. Dann gibt es ja zum Beispiel Burschenschaften, wo auch ganz viele Rituale stattfinden, die sehr Wert darauf legen, dass es eine exklusive Angelegenheit ist, bis hin dann irgendwie so zu Geheimgesellschaften, die wirklich sozusagen ganz geheim und 100% exklusiv sind. Also das scheint das, also hängt das vom Inhalt vielleicht ab des Rituals, wie offen das ist, oder?
Also was diese Exklusivität ausmacht, das sind umgekehrt Inklusionsprozesse. Also wie werde ich Mitglied? Ja, und die sozusagen, dass das nicht wie einfach ein Formular ausfüllen, sondern dass das in bestimmten Interessensgruppen, sage ich jetzt mal, dass es da sozusagen auch gestaffelte Eingliederungsprozesse gibt. Also ne, wir reden ja ständig von Integration in der Gesamtgesellschaft, wo wir auch sehen, dass da sind sozusagen verschiedene Schritte zu vollziehen, bürokratischer Art, aber dann auch sozial-kultureller Art. Und das gilt natürlich auch für Subsysteme in der Moderne, wie Vereine oder bestimmte Interessensgruppen. So, und wo es dann umgekehrt auch wieder bestimmte Schließungsmechanismen gibt oder eben Regeln, dass das, was wir da miteinander verhandeln, also geheim bleiben soll. Aber das ist meiner Meinung nach ein sehr magisches Wort. Also wir haben das in, zum Beispiel, wenn Sie in der ganzen Selbsterfahrungsszene oder so unterwegs sind, dann gibt es zum Beispiel auch immer so Abmachungen, das, was jetzt hier passiert, was wir hier miteinander, also bleibt hier im Raum. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Vereinbarung, die, wenn man so will, rituell getroffen wird, unter den Teilnehmenden. Das ist interessant, dass das dann sozusagen von außen gleich als wäre es ein Geheimwissen wahrgenommen wird. Aber sich klar zu machen, dass eben in der Moderne gibt es nicht mehr die Gemeinschaft, sondern sehr viele Untergruppen, und dass da sozusagen solche Regeln verhandelt werden in unterschiedlicher Stärke. Also das würde ich, finde ich daran interessant. Und insofern Ihre Frage nach der Offenheit ist meiner Meinung nach auch immer wieder, wie stark wird dann etwas kommuniziert? Ja, oder welche Regeln werden dann wieder etabliert, nach außen hin diese Prozesse weiterzutragen?
Ja, also nach meinem Verständnis ist das ja auch immer ein dialektisches Verhältnis von, dass Gruppenzugehörigkeit oder dass eine Offenheit herrscht, aber gleichzeitig durch diese Offenheit auch irgendwo Geschlossenheit herrscht, beziehungsweise dass Rituale ja auch eine gewisse Ordnung produzieren. Und was bedeutet, dass gewisse Dinge ausgeschlossen werden?
Ja, da kommen wir nicht drum rum. Also was, wenn wir einfach jetzt mal ein konkretes Beispiel, wenn ich jetzt an meine, zum Beispiel an die koptischen Christen denke, dann ist das auch eine, sind da mit bestimmte Regeln verbunden, die jetzt nicht nur das rituelle Handeln betreffen, sondern natürlich auch das weltliche Handeln. Also zum Beispiel in der Geschlechterfrage, wie Mann und Frau sich begegnen, ab welchem Zeitpunkt sie überhaupt miteinander zu tun haben dürfen. Dies zum Beispiel die Institution der Ehe eben ganz zentral Bedeutung hat. Und das wird natürlich auch immer wieder sozusagen rituell vermittelt und auch vorgelebt durch die Rituale. Und das ist etwas, wo zum Beispiel diese Menschen im Kontakt mit mir, wenn sie wissen, ich folge nicht diesen Regeln, sehr tolerant sind, gleichzeitig aber zu erleben, dass sie in der Wahl von Heiratspartnern und so sehr wohl darauf achten, zum Beispiel, mit wem ihre jugendlichen Kinder Kontakt haben. Ja, und dann dafür sorgen, dass zum Beispiel Jugendkonferenzen stattfinden, auch in der Diaspora, dann in ganz Europa, um den Kontakt zu ermöglichen zwischen anderen jugendlichen Kopten aus England, Italien, Frankreich. Es gibt eine Toleranzregel. Ja, wir leben hier in westlichen Einwanderungsgesellschaften und akzeptieren, dass andere Menschen das anders regeln. Aber wir sorgen für uns über bestimmte Einschlussmechanismen, ne? Also wir organisieren dann eben bestimmte Konferenzen, Meetings. Und das muss ich dann ja auch wiederum akzeptieren, ne? Dass das eben in unserer offenen Gesellschaft auch so möglich ist.